das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. In Athen hat der neue Tag bereits vor einer Stunde begonnen. Ein Tag, von dem viele Menschen in Griechenland wohl befürchten, dass er ihnen nicht viel Gutes bringen wird. Und darum haben viele Menschen in Griechenland auch heute wieder versucht, noch Geld aus den Bankautomaten zu bekommen, oft leider bereits erfolglos. Nachdem gestern spät nachts das griechische Parlament ein Referendum über die Reformvorschläge der Eurogruppe beschlossen hat, da war der Bruch zwischen Athen und Brüssel dann auch wirklich vollzogen. Wie dramatisch die Lage jetzt schon ist, das zeigte dann die Fernsehansprache des griechischen Ministerpräsidenten heute Abend gegen 20 Uhr. Denn da verkündete Tsipras, dass die griechischen Banken ab Montag erstmal 6 Tage geschlossen bleiben. Jörg Hertle über einen Tag in Athen, der die Unsicherheit bei den Menschen vergrößerte, je länger er dauerte.
Kaum war die Nachricht heraus, dass morgen die Banken in Griechenland geschlossen bleiben, bildeten sich Schlangen an den Geldautomaten. Nicht nur in der Hauptstadt Athen versuchten die Menschen, ihre Spargroschen in bar abzuheben, um so zu retten, was noch zu retten ist. Wir haben nicht viel Geld auf der Bank, wir haben aber genug, um über die Runden zu kommen. Im Allgemeinen fühle ich mich unsicher. Obwohl meine Eltern etwas zurückgelegt haben, haben sie die Ersparnisse aber nicht ins Ausland transferiert. Ich habe einiges von meinen Ersparnissen abgehoben und damit komme ich jetzt ein paar Wochen aus. Es ist ein augenscheinlich ganz normaler Sonntagabend in Athen. Die Hauptstädter lassen das Wochenende entspannt ausklingen, doch der Schein trügt. Die Menschen im Land misstrauen der Ankündigung von Ministerpräsident Tsipras, der zur besten Tagesschauzeit live im Fernsehen beteuert hatte, die Gehälter, die Renten und vor allem die Ersparnisse bei den griechischen Banken seien sicher. Über das Unglück, ein Grieche zu sein, die amüsante Streitschrift von Nikos Dimou verkauft sich in der Neuauflage gut. Für den 79-Jährigen ist der Überraschungscoup von Tsipras, ein Referendum über weitere Einsparungen abzuhalten, wohl wissen, dass laut Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung für einen Verbleib im Euro ist, ein taktisches Manöver.
Es könnte sein, dass Herr Tsipras es fertig bringt, seinen Trick zu spielen, und dass das Griechenland als Land aus einer ausweglosen Situation herausbringt. Denn nach dem Votum hat er die Möglichkeit zu sagen, das ist der Wille des Volkes und ich werde dem Wille des Volkes folgen. Und da kann kein Mensch etwas dagegen sagen. Seine eigene Partei, denn davor hat er mehr Angst als von der Opposition.
Den Preis für diese Taktik zahlen die Griechen. Die Banken bleiben bis auf Weiteres geschlossen und das Finanzministerium berät mit Bankern zur Stunde über Obergrenzen für Barabhebungen am Automaten.
Ja, und jetzt fragen wir zunächst Peter Dahlheimer in Athen. Gab es denn schon erste Reaktionen, seit Tsipras die Schließung der Banken für morgen angekündigt hat? Spürt man das in der Stadt?
Schock, Angst und Sorge sind deutlich größer geworden hier in Athen, sicherlich auch in ganz Griechenland. Wir haben gerade gesehen, der Zulauf zu den Bankautomaten ist größer geworden. Seit gut einer Stunde zeigt das griechische Staatsfernsehen Bilder von einer sehr, sehr langen Schlange vor einer Tankstelle. Die Leute haben Angst, keinen Treibstoff mehr kaufen zu können. Und auch hier in den Tavernen rings um den Syntagma-Platz in Athen scheinen mir nicht so viele Leute zu sein wie sonst an einem Sonntagabend. Ob sich das Ganze jetzt in Richtung Panik zu entwickeln beginnt, kann man zu dieser Stunde natürlich noch nicht sagen. Auf der anderen Seite wird hier mit gewissem Interesse verfolgt, was Kommissionspräsident Juncker da morgen in Brüssel vorhat. Er will offenbar eine verbesserte Reformliste erörtern, die den Griechen vor allem bei der Mehrwertsteuer entgegenkommt. Insofern ein bisschen Hoffnung hier in Athen, trotz allem.
Ja, vielen Dank, Peter Dahlheimer. Erstmal, die Lage in Griechenland alarmiert natürlich auch die Berliner Politik. Morgen wird sich deswegen die Kanzlerin mit den Fraktionsspitzen der im Bundestag vertretenen Parteien treffen. Aber jetzt wollen wir weiter nach Brüssel schauen, nämlich zu Christian Feld. Christian Feld, gibt es denn tatsächlich belastbare Hinweise, dass sich aufgrund der neuen Lage, Peter Dahlheimer hat es ja gerade angedeutet, bei der Europäischen Kommission oder der Eurogruppe irgendetwas bewegen könnte?
Stand jetzt muss man wohl sagen, nein. Was passiert ist, die EU-Kommission hat noch einmal das letzte Papier vom Freitag öffentlich gemacht. Das ist der Verhandlungsstand bis zu dem Zeitpunkt, als die griechischen Unterhändler die Gespräche abgebrochen haben, quasi als allerletztes Angebot. Aber auch das hat Tsipras am Abend abgelehnt. Jean-Claude Juncker hat tatsächlich für morgen Mittag eine Pressekonferenz angekündigt, aber es wird kein neues Angebot geben, sagt die EU-Kommission. Und so bleibt auch fraglich, was ein theoretischer neuer Sondergipfel bringen könnte, auch wenn viel telefoniert und Diplomatie betrieben wird. Es ist schon deutlich zu spüren, wie groß die Verärgerung darüber ist, dass Alexis Tsipras dieses Referendum so kurzfristig angekündigt hat. Das hat auch Wohlmeinende ziemlich brüskiert. Was nach dem Referendum in einer Woche passiert, das ist eine andere Frage.
Das also sind erstmal nüchterne Nachrichten aus Brüssel. Vielen Dank, Christian Feld. Und wir fragen Markus Görne in Frankfurt. Markus, ist es denn denkbar, dass die Europäische Zentralbank ihre Politik ändert vielleicht sogar und die Notkredite nochmal hochfährt, um die griechischen Banken vor der Pleite zu retten?
Naja, die EZB hat den Kollaps der griechischen Banken ja nun erst einmal verhindert. Das ist das Ergebnis des heutigen Tages. Die EZB erhöht die Kredite nicht, aber sie hat eben auch nicht den Stecker gezogen. Die Obergrenze für diese sogenannten Notkredite bleibt bei etwa 90 Milliarden Euro. Das wird aber nicht reichen, um den auch für morgen befürchteten Ansturm der Kunden auf die Banken in Griechenland standzuhalten. Denn diese Obergrenze ist nahezu erreicht. Und weil die Regierung Tsipras das mit Sicherheit weiß, bleiben eben die Banken und die Börse zunächst geschlossen und es werden Beschränkungen eingeführt.
Markus, was ist denn Ihre Einschätzung? Wie wird die Börse in Frankfurt, ich weiß, man soll nicht spekulieren im Vorhinein, aber was denken Sie, wie ist Ihre Einschätzung, wie wird die Börse auf all das reagieren? Erwarten Sie vielleicht sogar einen Absturz?
Es wird Verluste geben, vielleicht auch kräftige, ja, aber einen Crash wird es wohl nicht geben. Auf diese kurze Form lässt sich die Prognose vielleicht bringen. Bis vergangenen Freitag sind Anleger ja noch davon ausgegangen, dass es irgendwie eine Einigung in der Griechenland-Frage geben wird. Das ist nicht eingetroffen, aber im Gegensatz zur Krise, zum Beispiel 2008, trifft die Entwicklung die Finanzmärkte ja auch nicht vollkommen unvorbereitet. Wir erwarten also eine turbulente Woche und vieles wird wirklich davon abhängen, was die Nachrichten aus Athen zum einen von den Gläubigern zum anderen bringen werden und ob die Europäische Zentralbank irgendwie doch noch einmal tätig wird.
Vielen Dank, Markus Görne, nach Frankfurt. Der Satz, im Atomkraftwerk gehen die Lichter aus, der klingt schon irgendwie ein bisschen komisch, das ist schon richtig, aber genau das ist geschehen. Und zwar gestern, kurz vor Mitternacht, mit dem Atommeiler im fränkischen Grafenrheinfeld, südlich von Schweinfurt. Der älteste noch aktive Reaktor in Deutschland wurde abgeschaltet. Und damit wurde die zweite Phase des 2011 nach dem GAU japanischen Fukushima beschlossenen kompletten und raschen deutschen Ausstiegs aus der Kernenergie eingeläutet. Klar, manch Ingenieur und auch mancher Manager von Energieversorgern hält das nach wie vor für falsch. Doch auch die Kritiker des Atomstroms brechen nicht in unbeschwerten Jubel aus. Warum? Denn auch nach dem Abschalten, wie jetzt in Grafenrheinfeld, strahlen die Probleme ja weiter. Julia Kulis.
Ein Blick auf die letzten Dampfschwaden der Kühltürme. Atomkraftgegner haben sich zum Abschaltpicknick versammelt. Eigentlich dürfte Deutschlands ältestes Kernkraftwerk noch bis zum Jahresende Strom produzieren. Die Brennelementesteuer von rund 80 Millionen Euro ist Betreiber E.ON aber zu teuer. 3, 2, 1. Deshalb ging der Meiler schon gestern Nacht vom Netz.
Ich bin jetzt sehr erleichtert, dass es endlich so weit ist.
Wir warten ja schon 20 Jahre drauf, dass abgeschaltet wird. Und heute haben wir es endlich geschafft und es ist ein besonderer Moment.
Jetzt ist diese Kiste ein für alle Mal dicht. Sie produziert keinen weiteren Müll, sie ist geschlossen vom Netz und das ist toll.
Wie hier in Würgassen in Nordrhein-Westfalen hat sich Betreiber E.ON für den direkten Rückbau entschieden. Etwa 500.000 Tonnen Bauschutt fallen dabei an. 1% davon wird dauerhaft verstrahlt sein und soll in den Schacht Konrad in Salzgitter. Dieses Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll wird aber frühestens 2022 fertig sein. Deshalb plant E.ON zusätzlich eine Bereitstellungshalle in Grafenrheinfeld. Für die hochradioaktiven Brennstäbe gibt es bereits ein Zwischenlager vor Ort.
Die Genehmigung dieses Zwischenlagers für Hochaktivabfälle geht aus jetziger Sicht bis zum Jahr 2046.
Und dann? Atomkraftgegner befürchten, dass aus dem Zwischen ein Endlager wird. Zumindest von der Anlage selbst soll bis 2030 aber nichts mehr zu sehen sein. 1,2 Milliarden Euro hat E.ON dafür einkalkuliert.
Dieses Bild zeigt Seyfeddine Rezegui, das ist ein 23-jähriger Student und er ist wohl der Mann, der am Freitag im tunesischen Badeort Sousse 38 Menschen erschossen hat. Dann starb er selbst durch eine Polizeikugel. Zu dem Massenmord bekannten sich dann später Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat über den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter. Aber verifiziert und bestätigt ist das nicht. Fest scheint derzeit zu stehen, dass der Attentäter 50 Kilometer von Sousse entfernt in Kairun studiert hat. Das ist eine Hochburg der Salafisten, also ultrakonservative Islamanhänger. Und offenbar ganz anders ist es dort als das Heimatdorf des jungen Mannes, in dem sich Karin Feltes auf die Spurensuche begeben hat.
Bis eben wurde er noch von der Polizei verhört, jetzt ist er wieder zu Hause. Der Vater von Seyfeddine Rezegui, dem Attentäter von Sousse. Ob sein Sohn Komplizen hatte, wollten die Polizisten wissen und welchen Hintergrund die Tat hatte. Mein Kopf dreht sich. Ich sehe noch immer die Bilder von den Opfern. Es ist, als wäre ich selbst dabei gewesen, als wäre ich mit ihnen gestorben. Irgendwelche Leute müssen meinen Sohn indoktriniert haben, dass er so etwas tut. Unschuldige Menschen töten. Gafur, hier ist Seyfeddine Rezegui aufgewachsen. Ein kleines Dorf im tunesischen Hinterland, 150 Kilometer von Sousse entfernt, weit weg von der Küste. Ein armes Dorf, aber kein streng konservatives oder gar islamistisches, sagen die Leute hier. Fast alle kannten sie den Attentäter. Er sah gar nicht aus wie ein Extremist. Er hat Fußball gespielt, Karten gespielt. Er war ein ganz normaler Typ. Am Mittwoch vor dem Attentat war er noch mit uns im Café, da war er wie immer. Ein Handyvideo des Attentats, die letzten Minuten von Seyfeddine. Mit einer Kalaschnikow, die er in einem Sonnenschirm versteckt hatte, hatte er gezielt auf Touristen gefeuert. Danach lief er seelenruhig die Straße entlang, als würde er nur darauf warten, dass die Polizisten ihn erschießen. Der Strand vor dem Mahaba Imperial Hotel ist jetzt eine Art Gedenkstätte. Touristen sind kaum noch hier. Tausende haben fluchtartig das Land verlassen. Nicht nur in Sousse, auch auf Djerba und in anderen Urlaubsorten. Die tunesische Regierung hat nun die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. 80 Moscheen, die im Verdacht stehen, Treffpunkt für Islamisten zu sein, sollen geschlossen. Hotels und Sehenswürdigkeiten zukünftig von Soldaten bewacht werden. Gleich um die Ecke des Mahaba Imperial. Die Straße, in der Seyfeddine Rezegui, der Attentäter, erschossen worden ist. Nur Gott weiß, was meinen Sohn zu dieser Tat gebracht hat. Ich habe meinen Sohn nicht dazu erzogen, dass er Menschen tötet. Immer wenn ich diese Bilder sehe von den Opfern, dann sehe ich auch meinen toten Sohn vor mir. Der eigene Sohn, ein Attentäter? Rezegui kann das alles noch gar nicht glauben.
In Deutschland hat es in der Nacht zum dritten Mal in diesem Jahr einen Brandanschlag auf ein geplantes Flüchtlingsheim gegeben, diesmal im sächsischen Meißen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Der Brand in der geplanten Flüchtlingsunterkunft war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täter an zwei Stellen Feuer gelegt. Ein Zimmer brannte vollständig aus. Ob das Gebäude noch bewohnbar ist, ist unklar. 32 Flüchtlinge sollen dort untergebracht werden. Am Nachmittag kamen zahlreiche Menschen zu einer spontanen Kundgebung zusammen, um gegen Fremdenhass und für Solidarität mit Flüchtlingen zu demonstrieren. Die Verhandlungen über ein Abkommen zum iranischen Atomprogramm gehen in die entscheidende Phase. In Wien trafen sich unter anderem US-Außenminister Kerry, die EU-Außenbeauftragte Mogherini und Bundesaußenminister Steinmeier mit dem Unterhändler des Iran Zarif. Steinmeier sprach von reellen Chancen auf eine Einigung. Zarif reiste inzwischen zurück nach Teheran, um sich dort mit seiner Regierung abzustimmen. Ursprünglich sollte das Abkommen bis kommenden Dienstag stehen. Die Frist wurde allerdings noch einmal verlängert. Bei einem Feuer in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh sind mehr als 500 Menschen verletzt worden. Viele von ihnen erlitten schwere Verbrennungen. Das Unglück ereignete sich während einer Party in einem Freizeitpark. Die Veranstalter hatten über die etwa 1000 Teilnehmer Farbpulver versprüht, das aus noch ungeklärter Ursache in Brand geriet. Die Regierung kündigte an, leicht entzündbares Farbpulver künftig zu verbieten. Die US-Raumfahrt hat erneut einen Rückschlag erlitten. Ein unbemannter Raumtransporter einer privaten Betreiberfirma explodierte kurz nach dem Start in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Warum der Frachter zerbrach, ist noch unklar. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA sollte er rund 2 Tonnen Proviant und Material zur Raumstation ISS bringen. Es ist der 3. Unfall mit einem privaten Raumtransporter in den vergangenen 8 Monaten.
Tja, diese beiden hier kennen Sie natürlich, Jogi Löw und Sylvia Neid. Die haben einiges gemeinsam. Beide trainieren ein deutsches Fußballnationalteam. Ist klar. Beide sind damit schon Weltmeister geworden. Auch klar. Und beide haben zuletzt im WM-Viertelfinale Frankreich besiegt. Nur, Herr Löw trainiert natürlich die Männer und Frau Neid die Damen. Und das kann man einfach nicht vergleichen. Oder vielleicht doch. Immerhin laufen die einen mehr als die anderen. Nämlich die Frauen mehr als die Männer. Das ist nämlich wissenschaftlich belegt. Allerdings, die Männer wiederum spielen athletischer, weswegen bei ihnen für ein optimales Spiel, so sagen es Forscher, mittlerweile ein Feldspieler gestrichen werden müsste. Und bei den Damen läuft es dagegen derzeit auch mit 11 Frauen. Ziemlich gut. Andrat Korte-Strehler und Philipp Litz.
Sie bejubeln Siege ebenso ausgelassen wie die Männer. Das ist es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Frauen schießen weniger hart, laufen langsamer, spielen langsamer als das, naja, starke Geschlecht. Na und, meinen die Kickerinnen vom SC Fortuna Bonn. Genau das mache ihr Spiel doch interessant und attraktiv.
Man hat auf jeden Fall mehr Freiräume. Bei den Männern ist, glaube ich, so direkt beim ersten Ballkontakt ist schon der nächste da.
Klar sind die Frauen nicht so schnell, haben dafür mehr Platz und können einfach schöne Spielzüge spielen, die der Zuschauer dann sehen kann.
Attraktiverer Fußball, weil weiblich körperlich unterlegen sein heißt, ein interessantes Phänomen. Wert es zu erforschen, fand der Physiker Metin Tolan. Mit dieser Formel suchte er nach der optimalen Zahl von Spielern auf dem Platz. Das Ergebnis verblüffend. Werden die Männer noch schneller, sind 11 Kicker bald einer zu viel.
Beim Frauenfußball ist es so, wenn der Frauenfußball schneller wird, dann bewegt er sich in dieses Optimum hinein und könnte in vielleicht 10, 20 Jahren so interessant sein wie der Männerfußball heute.
Schon jetzt zeigen Kickerinnen mehr als graziöse Hüftschwünge, spielen und kämpfen, wie kaum jemand es sich vorgestellt hat in den Anfängen. Als Frauen die Fußballplätze stürmten und die Männer sich kaputt lachten. Dass heute niemand mehr lacht, Norbert Stein hat dazu beigetragen. 15 Jahre lang hat er unsere Damen athletischer gemacht.
Wenn ich die Spielerinnen-Typen sehe, dann haben wir sehr viele hübsche Mädels dabei, die sehr auf ihre Körperlichkeit achten, die aber auch gleichzeitig sehr daran interessiert sind, das Höchstmögliche, was an technischen und athletischen Gegebenheiten zu bieten ist, dass die uns das auch zeigen auf dem Platz.
Langsamer, aber interessanter. Mit viel Leidenschaft, aber für viel weniger Kohle. Vielleicht sollte mal Schluss sein mit all den Vergleichen. Wie wär's denn mit einfach nur mitfiebern?
Ganz genau, darum geht es zum Beispiel in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch. Ab 1 Uhr überträgt das Erste dann das WM-Halbfinale der deutschen Fußballfrauen gegen die USA. Das wird sicher spannend. Und wenn ich das zuletzt jetzt alles wirklich richtig verstanden habe, dann fällt das Aufbleiben auch nicht wirklich schwer. Denn uns stehen laue Nächte, bevor Carsten Schwanke kommt, der Hochsommer.
Er kommt auf jeden Fall, er kommt mit großen Schritten und das heißt nicht nur am Dienstagabend oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sondern eigentlich in der gesamten Woche gibt es bestes Public Viewing Wetter und natürlich Möglichkeiten zum draußen sitzen. Allerdings ist der morgige Tag noch ein bisschen unentschlossen, speziell was die Nordhälfte unseres Landes angeht. Wir starten hier noch zum Teil mit dichteren Wolken, auch mit etwas Regen, der weiterzieht. Im Verlauf des Tages gibt es eigentlich überall einen recht freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, aber in der Mitte und im Nordosten kann es auch am Nachmittag noch weitere kurze Regenschauer geben. Nach Südwesten hin wird es dann zum Nachmittag hin schon schön sonnig sein. Am Oberrhein übrigens knacken wir auch morgen schon diese hochsommerliche Marke von 30 Grad. 30 bis 31 Grad werden es hier. Ansonsten im Norden 20 bis 25, in der Südhälfte meistens 26 bis 29 Grad. Der Dienstag dann schon nur noch ganz wenige Wolken, Restwolken im Osten und Nordosten. Sonst 25 bis 33 Grad und am Mittwoch Sonne pur überall in Deutschland bei 29 bis bis 36 Grad. Hochsommer pur, würde ich sagen.
Das war ganz prima. Vielen herzlichen Dank, Carsten. Meine Damen und Herren, das war's von uns hier. Im ersten folgt Titel, Thesen, Temperamente mit Max Mohr. Die nächste Tagesschau gibt's dann gegen 2 Uhr. Und zu den Tagesthemen begrüßt Sie zum Wochenstart morgen dann wieder Karin Bioska. Also kommen Sie gut durch die Nacht.